Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Ja, was war das für ein Finish am Samstag in der dritten Liga? Rot-Weiß Essen hat es tatsächlich noch in die Relegation geschafft, träumt weiter vom Aufstieg. Da geht's jetzt am Freitag und Dienstag gegen Greuther Fürth eben um den Aufstieg in die zweite Liga. Parallel, der MSV Duisburg hat es nicht geschafft, nur Vierter geworden, hat sein Spiel gegen Viktoria Köln nicht gewonnen. Ja, die ganze Dramatik des letzten Spieltags und der Ausblick auf die Relegation, all das heute in der Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ja, was war das für ein Saisonfinale am Samstag? Wir hatten Zeit, das Ganze ein bisschen zu verdauen. Wollen halt natürlich über alles sprechen, was da am Samstag passiert ist und vor allem über das, was da jetzt noch ansteht, denn RWE hat weiterhin die Chance, aufzusteigen in die zweite Liga. Die Relegation ist gesichert. Über all das wollen wir heute sprechen. Das mache ich mit meinen beiden Experten Christian Brosch.
Hallo.
Martin Herms.
Hallo.
Ja, Martin, lass uns versuchen, das alles aufzuarbeiten. Du warst am Samstag mit dabei in Ulm. Wie hast du die Stimmung erlebt, was da los war? Nimm uns mal mit.
Ja, es war, wie soll man sagen, es war unfassbar geil, muss ich sagen. Es war aber auch gleichzeitig sehr fordernd, so als Reporter. Ich weiß noch, nach dem Schlusspfiff, was alles dann wirklich vorbei war, brauchte ich einfach irgendwie nochmal so 30 Sekunden nochmal durchzuatmen. Habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt mit so einem Finish. Und natürlich spielten da auch Emotionen eine Rolle. Man kann da auch nicht leugnen als Reporter, dass man sich da freut für die Spieler, die man ja ein ganzes Jahr lang begleitet. Vom ersten Trainingstag an hat man gesehen, wie hart die schuften, was sie dafür für dieses Ziel wirklich gegeben haben. Und ja, diese Freude zu spüren, das war schon krass. Und ich meine, da standen Leute in der Kurve, die haben geweint vor Freude, obwohl der Aufstieg ja nicht perfekt gemacht wurde, aber immer diese Relegation, damit dann hat man ja wirklich nicht gerechnet vorab aufgrund der schlechten Ausgangslage. Aber
die Relegation gewonnen.
Man hat die Relegation gewonnen, genau, man hat nochmal jetzt eine Chance auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Man kann es aus eigener Kraft schaffen und das war schon ganz besonders, was da passiert ist, so dieses Tor von Hünning, wie die Kurve da explodiert ist, also es war schon wirklich sensationell.
Und da muss man mal überlegen, das eine ist das Erlebnis im Stadion und dann, ich war im Innendienst und hatte irgendwie drei Fernseher an und sieht nur, wie die ganze Kurve explodiert und du hast links den einen Fernseher und rechts siehst du, wie ein paar Sekunden später Duisburg alleine vorm Tor steht in der 97. Minute, was sie im Stadion alle gar nicht mitbekommen haben. Also es war auch für Innendienstler eine Erfahrung, die man so selten hat, wenn man das ganze Wochenende auch betrachtet, auch mit dem Relegationsgegner dann am Sonntag, der ja auch erst in der Nachspielzeit feststand. Also es war wirklich so ein Wochenende, was man selten erlebt.
Ja, wir sprechen gleich natürlich noch ganz, ganz ausführlich über Greuther Fürth, die dann jetzt da warten in der Relegation. Vielleicht noch ein, zwei Sätze von euch zum MSV. Also ich meine, man hätte sich natürlich am allerliebsten gewünscht, dass beide aufsteigen, ja, Essen ja. Und Duisburg. Das wäre natürlich irgendwie die schönste Lösung gewesen. Aber auch da dann irgendwie eine unfassbare Dramatik, ne? Die ja die bessere Ausgangslage.
Ja, aber ich habe das ja letzte Woche gesagt, ne? Das ist immer der Faktor Druck, der da eine Rolle spielt. Gerade wenn du zu Hause spielst, alle erwarten von dir, dass du dieses Spiel gewinnst gegen eine Mannschaft, für die es vermeintlich um nichts mehr geht. Aber man muss natürlich auch da Viktoria Köln loben, wie die wirklich diesen Wettkampf angenommen haben, wie die alles rausgehauen haben, sich in jeden Schuss geworfen haben. Also Hut ab vor so einer Leistung.
Man sieht ja bei der Hertha zum Beispiel gestern, dass es auch anders geht.
An so das kann auch Spiel anders gehen, genau. Aber ja gut, für Rot-Weiß war es natürlich wichtig. Man brauchte Schützenhilfe, hat die bekommen. Natürlich muss sich der MSV Duisburg das selbst zuschreiben, dass man es nicht geschafft hat. unentschieden in Aue, unentschieden zu Hause gegen Viktoria Köln. Man hatte alles in der Hand, hat es dann nicht hinbekommen. Natürlich hat der MSV eine gute Saison gespielt als Aufsteiger, hat lange oben mitgespielt. Letztlich hat ein bisschen was gefehlt. Die haben natürlich auch von ihrem super Start gelebt, von den 7 Siegen. Aber Fakt ist, ja, die müssen halt drauf aufbauen. So ähnlich wie Cottbus das gemacht hat als Aufsteiger, sind auch dann knapp gescheitert, haben dann das Ganze nochmal hinbekommen, sind aufgestiegen. Da muss man schauen, wie es in Sachen Trainer weitergeht. Für meine Begriffe holt der vielleicht nicht spielerisch nicht alles raus. Aber ich bin da jetzt auch nicht eng genug dran, um das Final beurteilen zu können. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, spielerisch ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja, bitter für den MSV, gut für Rot-Weiß Essen.
Die wirkten halt komplett gehemmt, ne? Die letzten 30 Minuten in Aue schon in der Vorwoche. Und jetzt merkte man einfach, dass da richtig viel in den Klamotten hängt. Ne? Trotzdem dem Empfang vor dem Spiel, trotz den 30.000 im Stadion. Und Viktoria Köln hat ja viele, viele gute Chancen im Spiel auch, ne? MSV hätte einen Elfmeter kriegen müssen, standen ist dann, gehört auch zu weit dazu. Aber Viktoria Köln hat es wirklich gut gemacht. Und viele sehen es vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn man den Viktoria-Auftritt sieht und den von Ulm, da lagen Welten zwischen. Also RWE hätte ja locker, wenn sie es vernünftig runtergespielt hätten bei den Torchancen, MSV vom Torverhältnis einholen können. Weil Ulm hat so viel zugelassen. Wenn die jetzt nicht den besten Mann hinten drin gehabt hätten, der alles rausgeholt hätte, dann die erste Halbzeit hat Ulm sich meiner Meinung nach überhaupt nicht gewehrt.
Nee, muss ich mir widersprechen. Also das war keine Sache des Einsatzes. Man muss auch mal sagen, Rot-Weiß hat eine überragende erste halbe Stunde gespielt. So, die Ulmer, die wollten schon, die waren motiviert bis
zum Ende. Ja, aber die fangen nach 30 Sekunden, fangen die schon mit diesem Monsterfehler vom Ortag an. Sonst fällt das erste Tor ja gar nicht.
Ja, aber ist ja ein Fehler, ist ja keine Sache des Willens.
Ist das eine, dass die eine Mannschaft es gut macht? Also MWE war sicherlich besser im Spiel als Duisburg in einem anderen Spiel. Ja. Aber also ich fand's anders, als du siehst, so dass Ulm da wirklich sehr, sehr wenig auf die Palette bekommen hat. Klar, die sind Absteiger. Viktoria Köln ist jetzt noch mittendrin und die müssen sich jetzt nicht mit dem Abstieg abfinden. Aber wenn du vergleichst, wie Aue eine Woche vorher gegen Duisburg sich reingeworfen hat und das jetzt bei Ulm gegen RWE, da lagen Welten zwischen.
Also ich habe gesehen, wie die gegrätscht haben, wie die alles gegeben haben. Die Mannschaft hat wirklich alles versucht.
Aber dann hattest du doch nicht 12 große Chancen im Spiel abstehen gegen dich.
Aber Rot-Weiß gut war, ganz einfach. Rot-Weiß hat ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Man hat es leider wieder nicht hinbekommen, den Sack früher zuzumachen. Man hat die Riesenchance zum 2-0. Ich glaube, wenn das 2-0 fällt, dann wird das ein Spaziergang für RWE. Aber dann, wie so immer, man vergibt die Chance, macht hinten doben Fehler, 15. Elfmeter, den man da kassiert. Danach dieser Hofmann-Fauxpas. Also man hat den SSV Ulm dann irgendwie selbst wieder eingeladen. Und ist dann angerannt, hatte dann einen überragenden Torwart gegen sich, der, weiß ich nicht, auf einmal zu Manuel Neuer mutiert ist oder sich auch nochmal für die WM beworben hatte. Und das war wieder eins so dieser Spiele, wo du dachtest, mein Gott, ne, kannst jetzt noch irgendwie ne, 3 Tage spielen, schießt kein Tor gegen den, der will irgendwie nicht fallen, dann ist er doch noch gefallen.
Ja.
Szene des Spiels.
Da drücke ich doch gleich auf den Knopf. Wenn ihr schon mittendrin seid in der Diskussion, Martin, fang du gerne an mit deiner Szene.
Es gibt ja aus RWE-Sicht nur eine Szene, das ist die Szene, die man sich wahrscheinlich als Fan irgendwie 150 Mal angeschaut hat, in diesem Magenta-Reel. Das Tor von Ben Hünning nach einer Standardsituation, musste ja dann irgendwie eine Standardsituation her, weil aus dem Spiel ging das irgendwie nicht. Man hatte zuvor unfassbare Chancen vergeben, Potocznik 2-mal, Müsler den Innenpfosten und er wollte einfach nicht rein und dann ging er dann rein, war eine Ecke, Tobias Kraulich erst per Kopf, Abpraller schießt und dann landet das Ding genau vor den Füßen von Ben Hünning und er hat es dann kompromisslos reingemacht, ja, und was danach passiert ist, war unfassbar. Es war Gänsehaut. Er zog sich das Trikot aus, rannte dann um die Bande rum in Richtung Kurve. Die Essener Fans teilweise in den Innenraum, die haben da zusammen gejubelt. Die Mitarbeiter sind da hingerannt. Wie ich hörte, gab es da auch ein paar verletzte Mitarbeiter, die den Antritt nicht so gut vertragen haben. Gute Besserung schon mal von der Stelle. Aber ja, das waren phänomenale Szenen und da sind wirklich alle ausgetickt. Wahnsinn.
Also das war wirklich der Wahnsinn, wenn man alleine sieht, wo Marco Stegmann stand. Der hat ja, ne, sagen wir so, die Coachingzone ein bisschen verlassen. Der stand ja genauso in der Flucht von Ben Hünning, als ja, er genau. Das Tor gemacht hat und hat da schon die Kurve nochmal animiert und da mitgefiebert reingerufen. Also so haben wir ihn auch noch nie gesehen. Das ist auch eher so ein ruhiger Charakter, ne? Aber in dem Moment ist auch im Vorfeld dieser Szene schon, waren einfach
alle angetrieben. Die haben alles nach vorne geworfen, war eine Doppelspitze und da hatte noch Überzahl. Ja, und dann musste einer irgendwie rein. Und ja, Ben Hünning, also Hut ab, hat auch so ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Kraulich so ein bisschen gewackelt, aber er war auch sehr stabil. Er hatte vorher noch so einen Schlüsselmoment beim Konter, da hat er nochmal den Fuß reinbekommen. Dann hätte es vielleicht 3-2 für Ulm gestanden. Also von ihm eine gute Leistung und hätte es dann gekrönt mit dem 3-2. Kuriose Geschichte natürlich, wurde beim MSV Duisburg ausgebildet in der Jugend, kommt aus Dinslaken, glaube ich, hat dann auch bei RWE eine Saison gespielt in der A-Jugend und ja, dass so ein Eigengewächs dann so ein Tor schießt, also das wird er erstmal so schnell nicht vergessen.
Hattest du zwischendurch das Gefühl, wir haben ja im Vorfeld auch viel drüber gesprochen, wird da das, wenn da die Zwischenstände von den anderen Plätzen durchgegeben, dass RW so ein bisschen nervös wurde, weil dann eben dieses eine Tor ja gefehlt hat?
Ja, hat man schon gespürt, die waren informiert, selbstverständlich, haben die alles mitbekommen. Im Stadion hat man es ja auch mitbekommen, was da für ein riesen Jubel ausbrach, als dann Viktoria Köln mit 1-0 führte. Das hat man sofort gemerkt, das wussten alle. Ich habe dann auch die Spieler gefragt, ja klar, natürlich wussten wir das, wir mussten ja auch entsprechend reagieren, auch als dann der Ausgleich fiel, der Duisburger, so, da mussten sie ja nochmal viel offensiver spielen. Ne? Da ist Kraulich nochmal nach vorne gewandert und da haben sie alles nochmal auf eine Karte gesetzt, aber ja, also die waren alle auf jeden Fall informiert und das war ein Hin und Her, ne? Also nach dem 2-1 für Ulm waren wir auf einmal Fünfter, ne? Das war dieser Worst Case, wo auch Rostock führte, haben wir Rostock mittendrin, also das war schon ein unfassbares Saisonfinale, also braucht mir keiner was erzählen von Bundesliga, braucht kein Mensch mehr, also dritte Liga, auch da, was gestern in der zweiten Liga passiert ist, das ist Fußball, das sind Emotionen, das ist einfach super geil.
Ja, Christian, welche Szene ist für dich die Szene des Spiels?
Ja, so ein bisschen partieübergreifend, einfach dieser Schlüsselmoment in dieser Nachspielzeit, wo RWE dieses 3-2 macht und Bulic in der 97. war es dann bei Duisburg schon, die waren ein bisschen weiter, frei aus 10 Metern sich die Ecke aussuchen kann und an den Pfosten trifft und diese 10 Zentimeter tatsächlich darüber entscheiden, weil man kann sich nicht vorstellen, wenn nach der Jubeltraube in Essen, die alle zurück auf ihre Plätze gehen und hören ja völlig umsonst, also da möchte ich auch gar nicht in der Haut von irgendeinem stecken, weder von den Duisburgern noch von den Essenern, weil du sagst schon, diese Emotionen sind so geil, aber die sind auch so tragisch auf der anderen Seite. Und jetzt hätte es Essen auch treffen können wegen diesen paar Zentimetern. Also ich stand da wirklich so, hatte die beiden Monitore da und dachte nur, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Und das war jetzt für mich so die Szene, wo ich gefühlt nachher auch, wenn man es aufs Handy guckt, man wird ja diese Bulic-Szene, die wird einem 100-mal angezeigt. Ja, egal, die Algorithmen sind so programmiert, dass ich einfach nur noch diese Szene auf dem Handy hatte oder das Tor von Hüning. Du siehst den einen Jubel und du siehst die anderen auf dem Boden. Also es war, das kreiert so Gänsehaut, wenn ich daran denke, ne? Weil es einfach diesen Sport ausmacht, ne? Diese Emotionen, die es auslöst. Leider dann auch im Negativen für Duisburg, die es auch verdient gehabt hätten und dann im Positiven Fairway.
Aber auch Wahnsinn, dass wir dieses Fernduell Essen-Duisburg am letzten Spieltag so hatten. Ne? Also ist ja auch.
Man sich gar nicht besser ausmalen können. Also absolut. Es war schon wirklich sensationell und diese ganzen Emotionen, die man dann gespürt hat. Also mich hat es für alle Essen natürlich gefreut, für die Fans. Man darf nicht vergessen, die haben in 2 Jahrzehnten so viel Scheiße erlebt. Ne? Abstiege, Lizenzentzug, 5. Liga, Niederlagen gegen Krai und Hünnepel, Niedermörmter. Eine absolute Vollkatastrophe. Und jetzt durften die sich einfach mal freuen. Ja. Und da musste man auch den Emotionen freien Lauf lassen. Ich weiß, der Verein wollte nicht unbedingt, dass die Leute dann zur Hafenstraße fahren. Aber
um die Mannschaft da zu empfangen.
Um die zu empfangen. Aber mein Gott, man muss die Leute dann einfach mal machen lassen. Das kannst du dann auch nicht ausbremsen. So, ne? Und
es macht ja noch mal was mit dir. Du fährst da hin und die Bilder waren ja auch genial.
Ja.
Feuerwerk und so, das knallte da durch halb Essen. Und das macht ja mit dir auch noch mal was. Du kommst schon so euphorisiert an und dann siehst du das noch mal. Und dann nimmst du alles mit in die Tage. Also
ja, die Spieler haben ja auch die ganzen Beiträge alle geliked, das sieht man ja auch, also das ist ja auch was, ne? Also wenn du da im Bus sitzt und fährst da vorbei und Bengalos für so junge Kerle, dafür spielst du Fußball, ne? Also absolut. Wenn da zu viel ist, dann musst du zum SC Verl gehen oder woanders hin, ne? Aber das ist Rot-Weiß Essen und von diesen Emotionen der Fans, ne, von diesen Eindrücken muss man sich ja jetzt auch treiben lassen und da muss man jetzt gestärkt in die nächsten Aufgaben gehen.
Ja, so, dann lass uns jetzt über die Relegation sprechen. Da steht seit gestern Nachmittag dann auch der Essener Gegnerfest, es wird Greuther Fürth. Wie habt ihr die Entscheidung aufgenommen? Hättet ihr euch lieber, Düsseldorf wäre auch irgendwie ein cooles Duell gewesen.
Wir waren uns da einig, ne?
Also ja, wir waren uns relativ einig, aber es ist der schwerste Gegner, definitiv. Also es war das Schlimmste, was hätte jetzt aus RW-Sicht passieren können. Ne? Uwe Koschnitt hat dir auch schon oder hat es schon erzählt, so von wegen, man möchte gerne vielleicht die Euphorie mitnehmen und vielleicht gegen einen Gegner antreten, der damit vielleicht nicht zwingend gerechnet hat und führt es jetzt so die einzige Mannschaft, die einen Sprung gemacht hat, die sich in die Relegation gerettet hat. Sie hätten natürlich 4, 5, 6 Tore machen können gegen Düsseldorf, dann wären sie safe gewesen. Aber sie haben sich jetzt vom Platz 17 gerettet und dürfen in Anführungsstrichen die Relegation spielen. Und daher ist es definitiv von der Psychologie her der schwierigste Gegner. Und auch da hatten wir gestern, ich war wieder im Dienst, hatten wir die Fernseher an und war genauso wenig zu begreifen eigentlich. Ne? Ja. In der 97. Minute hätte ein Tor alles auf den Kopf gestellt. Ne? Düsseldorf hätte sich noch retten können, Fürth hätte vom Relegationsplatz springen können, Braunschweig ein Tor mehr oder weniger und sie wären auf einmal der Gegner gewesen. Es war so eine enge Kiste an beiden Tagen, wo du die eigentlich jetzt schon freut aufs nächste Jahr und hoffst, dass das wieder so kommt, weil das einfach diesen Sport so ausmacht. Und ja, für RWE bleibt's dabei, schwierigster Gegner.
Was spricht denn für Essen? Ist es dann die Statistik, die ja tatsächlich in der Zweitliga-Relegation auch oft für den Drittligisten ausgeht? Oder?
Kann sein, weil natürlich so die Unterschiede nicht so gravierend sind wie von der zweiten zur Bundesliga. Ich glaube, da lügen die Zahlen dann auch nicht. Und also 12-mal hat sich ja bisher der Drittligist durchgesetzt und nur 5-mal der Zweitligist. Also sagt ja der Koschnert auch nach dem Spiel, so groß sind die Unterschiede da nicht, ne? Zwischen zweiter und dritter Liga. Aber ja, natürlich, es sind zwei Spiele. Natürlich hat Rot-Weiß Essen eine Chance. Erst recht dann am Freitagabend an der Essener Hafenstraße. Man muss da ein gutes Heimspiel machen und vorleben. Man muss diese ganze Euphorie mitnehmen. Greuther Fürth ist offensiv sehr, sehr stark, muss man sagen. Und die kommen auch mit einer sehr guten Form. Also das ist
Bester Torschütze.
Ein ehemaliger Essener Trainer, der gestern sensationell in die Bundesliga aufgestiegen ist, bezeichnete dieses Los als maximales Brett, das Rot-Weiß Essen durchbohren muss. Man darf nicht vergessen, Greuther Fürth ist Elfter in der Rückrundentabelle. Also die waren in der Hinrunde echt schwach, hatten einige Probleme, waren lange Zeit Letzter und ja, kommen natürlich jetzt mit Schwung. Aber nichtsdestotrotz, die haben 68 Gegentore kassiert, sind hinten anfällig, sind schwach bei Standardsituationen, haben keinen guten Torwart. Also es gab ja auch Gründe, warum die lange unten drin waren. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Übergegner auf Rot-Weiß Essen zukommt. Natürlich kann man die schlagen, aber Christian hat es angesprochen, offensiv natürlich mit Noel Futkoy, ehemaliger Essener Jugendspieler, der sich wahrscheinlich in Essen auch nochmal hier beweisen will und zeigen möchte. Torschützenkönig der zweiten Bundesliga mit 19 Treffern, muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Also man trifft da auf einen Abschiedskandidaten, der mal eben einen Torschützenkönig hat. Also das hat man, glaube ich, in Essen mal mit Angelo Fier vor 20 Jahren.
Und dann ist abgestiegen.
Genau, so. Also das wird schon schwer, wenn ich da so an Klaus denke, über rechts oder Hürgotta. Das ist offensiv schon wirklich, wirklich gut, was sie haben. Aber Essen ist da sicherlich nicht chancenlos. Zwar Außenseiter, aber ganz sicher nicht chancenlos.
Schaut man sich da manchmal so einen Noel Futkoy an und denkt sich, wie hätte die Geschichte anders ausgehen können, wenn man den nicht?
Eigentlich eher nicht. Also ich nicht, weil es hatte damals Gründe. Es hatte gute Gründe, warum es hier nicht geklappt hat. Und man hätte vielleicht ihn mal zurückholen können. Diese Gedanken waren ja da. Aber er hat dann auch in den ersten Jahren im Profigeschäft schon viel an Einstellung vermissen lassen. Dass er Talent hat, war immer klar. Aber er hat ein bisschen gebraucht, um dann auch wirklich so im Seniorenbereich anzukommen. Und es gab ja Gründe, warum er damals auch in Essen, warum es nicht so geklappt hat, in Köln, warum er da rausgeschmissen wurde. Und jetzt hat er die Kurve gekriegt und zeigt, was er drauf hat. Aber ich glaube, an Essener Stelle hätte ich damals genauso entschieden.
Also im Jugendbereich war es wohl bei ihm schwierig. Er war da nicht immer klar im Kopf, also ein super Talent. Aber im Amateurfußball hat man früher irgendwie den Begriff immer Pflegefall verwendet für so Spieler, die wirklich Talent haben, aber sich da Undiszipliniertheiten immer wieder leisten. Deswegen ist er rausgeflogen in Köln, wie Christian schon sagte. Ja, und dann ging er zum ETB. Total verrückte Geschichte. Der war ja weg, ne, aus Köln und hat dann nochmal eine Chance bekommen. Und
aber war eigentlich ein cleverer Schachzug, ne, um zwei Schritte zurück, um dann nach vorne zu gehen.
Ja, mein Gott.
War er auch gut beraten damals, dass er diesen Schritt gewählt hat.
Ja, genau. Und dann macht er da 30 Tore und dann ist natürlich tragisch, dass RWE es nicht schafft, dann so einen Spieler dann zu bekommen. Klar, hat er dann natürlich dann auch die Aufmerksamkeit geweckt von anderen Clubs. Dann ist er dann nach Frankfurt gewechselt. Aber da hätte man ihn natürlich irgendwie bekommen müssen. Also dann brauchst du keine Kooperation mit dem ETB, wenn du dann so einen Spieler nicht bekommst, ne?
Ja, absolut.
Und jetzt wird er im Sommer für ein paar Millionen wechseln. Weil
1,3 Millionen geht er zurück zu
Eintracht. Ja, die haben genau diese Rückkaufoption
bezogen,
um ihn wahrscheinlich dann für ein bisschen mehr noch weiter zu verkaufen.
Dann kann er einen Gang runterfahren gegen Rot-Weiß Essen, gegen seinen alten Verein.
Ja.
Und er muss aufpassen, mit 4 gelben Karten vorbelastet. Kriegt er an der Hafenstraße eine, fehlt er im Rückspiel. Denn die gelben Karten werden ja auch mitgenommen. Und vielleicht kann man ihn ein bisschen provozieren.
Was erwartet ihr denn oder was glaubt ihr, wie wird RWE das Ganze spielerisch angehen? Also es ist natürlich immer, also man geht natürlich schon als Außenseiter rein auf dem Papier ins Rennen.
Also erstmal wichtig ist, dass der Auswärtstorregel nicht mehr zählt. Also
das
ist komplett raus und deshalb sind ja auch viele Drittligisten haben es geschafft in der Relegation, weil sie die Auswärtstorregel noch für sich nutzen konnten. Ansonsten, die Spiele laufen eigentlich immer gleich. Die wird erstmal Vorsicht walten auf beiden Seiten. Möchte dann nicht irgendwie früh in Rückstand geraten und dann irgendwie so dem dummen Gegentor hinterherlaufen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt auch so sein wird, dass kein Feuerwerk auf dem Platz entstehen wird, sondern dass beide erstmal defensiv in den Vordergrund stellen.
Ich denke, bei Rot-Weiß Essen auch erstmal Safety first. Man muss erstmal gut stehen gegen so einen Gegner, weil es fast nicht passieren darf, dass du gegen Fürth an einem Rückstand hinterher rennst. Dafür sind die einfach vorne. ja, extrem schnell, temporeich, und RWE tut sich ja eigentlich immer schwer gegen sehr bewegliche Stürmer, und davon haben die eben ein paar da vorne drin. Aber Rot-Weiß Essen hat in dieser Saison, auch wenn es die Zahlen nicht immer zeigen, schon bewiesen, dass man gut performen kann, wenn man sich aufs Verteidigen konzentriert. Gegen den BVB im DFB-Pokal, man spielte 2-0 gegen den SC Verl, also die Mannschaft kann schon verteidigen, wenn sie wirklich alles reinwirft, und das muss sie halt nochmal hinbekommen. Natürlich Nadelstiche setzen, wie angesprochen. Fürth hat in der Defensive Schwächen. Ich glaube auch, dass es eine Serie für Ramin Safi werden kann, weil so viel Tempo hat die Fürther Defensive hinten nicht. Also da muss man natürlich dann irgendwie nur hoffen und beten, dass er auch mal das Tor trifft. Alles darauf verwetten würde ich nicht, aber vielleicht wird es eine Safi-Serie. Also er wird sicherlich Chancen bekommen. Da muss man mal sehen, wie aufgestellt wird.
Ja, dagegen den BVB übrigens auch bekommen. Da lief er auch allein auf Kugel zu.
Ja, aber jetzt kann er es ja wieder gut machen, auf jeden Fall. Also ich glaube, auf Ramin Safi wird es ankommen. Auf die schnellen Leute, die ja noch da sind. Das ist ja so eine Sache, ne? Also Brumme und Bubery werden weiterhin, denke ich, nicht spielen. Das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Abiyama hat immer in der Halbzeit geschafft. Also ja. Muskelfaserriss dürfte auskuriert sein. Ist ja auch sein alter Verein, den er 2021 in die Bundesliga geschossen hat. Auch was Spezielles vielleicht für ihn. Vielleicht wird halt auch ein bisschen motivierter auftreten. Ja, und da muss man einfach mal schauen, ne, was die Aufstellung hergibt. Ich glaube nicht, dass wir Marek Jansen von Anfang an sehen werden. Ich denke schon, dass es bei Potocznik
dann bleiben wird. Der viele Szenen hatte, leider sehr unglücklich. Ne? Er hatte dreimal auch.
Ja, bereitet das Tor gut vor, das erste. Ja. Und dann zwei, die muss er einfach wegmachen. Ja. Also ja. Da war so ein bisschen Unvermögen beim Abschluss dabei. Aber trotzdem hat er mir ganz gut gefallen, sehr beweglich.
Glaub, wir haben auch noch nicht über Tom Müsel gesprochen.
Oh, sollten wir aber.
Sollten wir. Der vielleicht, sagt ihr es mir auch, der X-Faktor werden könnte in so einer.
Ist er ja schon seit einigen Wochen. Also Torben Müsel war am Samstag der beste Mann auf dem Platz. Jeder Angriff ging ja fast von Torben Müsel aus. Und wie der da gespielt hat, 2 Tore. Er hat dann noch einen Innenpfosten getroffen, hatte, glaube ich, noch mal eine dickere Chance gehabt. Also der hat herausragend gut gespielt. Ein Top-Performer in so einer wichtigen Phase. Und ja, da musst du abliefern. Ne? Also gegen Schweinfurt kann jeder treffen, aber in so einer entscheidenden Phase musst du abliefern. Das macht er. Die Frage ist natürlich, wie lange sehen wir noch an der Hafenstraße? Und da haben wir auch gestern darüber berichtet. Da sieht es überhaupt nicht gut aus. Nach unseren Infos deutet alles darauf hin, dass Torben Müsel die Hafenstraße verlassen wird. Er steht in Gesprächen mit einem Zweitligisten, hatte auch andere Anfragen aus der zweiten Liga vorliegen. Nach unseren Infos sind die Gespräche da auf der Zielgeraden. Und da muss man einfach sagen, das hat Rot-Weiß Essen komplett verbaselt, denn der Spieler wäre gerne geblieben. Ich habe mit ihm schon im Januar darüber gesprochen und dann hat er gesagt, also er fühlt sich total wohl, er ist ja auch schon 3,5 Jahre in Essen, hat hier Freunde, liebt die Fans, spielt gerne für Rot-Weiß Essen, aber er hat eben kein Angebot bekommen, bis heute nicht. Die Sache hat man wohl in Essen noch nicht entschieden, also man weiß noch nicht, ob man überhaupt ein Angebot unterbreiten möchte, weil man sich wohl auf seiner Position im zentralen Mittelfeld etwas anders aufstellen möchte, wenn man da ein anderes Profil sucht, etwas mehr Dynamik, etwas mehr Geschwindigkeit. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Das ist so ein guter Spieler. Du kannst doch einen schnellen Mann holen, aber trotzdem behältst einen Torben Müsel, der auch noch ablösefrei ist. Also kann ich komplett nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was sich die Herren Kaderplaner da gedacht haben.
Wir hatten das Thema ja vor ein paar Wochen schon mal, ne, wo du auch damals schon ganz klar plädiert hast für eine Verlängerung und ich so ein bisschen skeptisch war. Aber man lernt ja auch im Leben ein bisschen dazu. Und wenn man jetzt wirklich diese Entwicklung sieht, dann würde ich mittlerweile tatsächlich auch umschwenken und sagen, 11 Tore als Teil der Doppelsechs vor einer Dreier- oder Viererkette, meistens ein bisschen offensiver ausgerichtet. Aber das ist eine irre Bilanz. Und auch ansonsten seine Schusstechnik und seine Qualitäten im Passspiel, im Aufbauspiel. Ja, also er hat mich jetzt mittlerweile auch überzeugt. Deshalb muss ich dann sagen, sorry, dass ich vor ein paar Wochen noch was anderes gesagt habe, aber man muss ja seine Meinung auch mal ab und zu ändern können. Und mittlerweile wäre ich auch dafür, dass man ihn auf jeden Fall im Kader behält. Denn er hat einfach nachhaltig wirklich gezeigt, wie sehr er der Mannschaft helfen kann.
Ja, was ist denn das für eine Herangehensweise? Ich kann doch nicht sagen, ich warte erstmal die Saison ab und dann überlege ich mir, ob ich Torben Müsel ein Angebot unterbreite. Der ist 3,5 Jahre da, die wissen doch, was der kann und was er nicht kann. Ne? Und deswegen, also ist ein ablösefreier Spieler, hätte man viel früher klar machen müssen. Und wenn man es jetzt noch schaffen sollte, es gibt ja noch eine Restchance, glaube ich, es ist noch nicht durch, das Ding.
Und, vielleicht auch so ein bisschen
ja, und wenn dann abhängig, was ja, aber dann muss man bezahlen, ist ja klar. Ja. Der hat jetzt Angebote vorliegen, der wird ja jetzt auch nicht mehr für einen Sparkurs spielen, das ist auch logisch. Ne? Ja. So, deswegen, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. In der letzten Saison hat man das ja auch viel früher gemacht. Da hat man im März mit Golz verlängert, mit Rios Alonso, dann wenig später mit Lukas Brumme. Und das ist so ein bisschen so die Gefahr, die ich sehe, weil der Kader eben noch überhaupt nicht steht. Natürlich hat man diese Ungewissheit, zweite Liga, dritte Liga. Ja. Ja, aber trotzdem mit so ein paar Leuten wie mit Torben Müsel, den man schon länger kennt, bei dem man weiß, der würde blind verlängern, hätte man halt eher machen
müssen. Und trotzdem Hut ab, wie er abliefert. Ne? Trotz der Situation, dass er eigentlich ganz gerne bleiben würde, aber nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht. Und trotzdem ist er in den letzten Wochen permanent als Torschütze dabei und führt die Mannschaft an und lässt sich also überhaupt nicht kleinkriegen. Ist auch nicht typisch.
Ist aber vielleicht auch ein Grund, weil er sich natürlich auch anbietet für neue Verträge, auch bei anderen Vereinen. Aber eben, wie ich gehört habe, hat ihm das auch Sicherheit gegeben, dass er eben Vertragsangebote bekommen hat. Er hat schriftliche Vertragsangebote vorliegen aus der zweiten Liga. Und dann kannst du natürlich dann auch ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Ja, absolut. Martin, du hast gesagt, für Brumme und Bübari sieht es eher schlecht aus für die Relegationsspiele. Wie ist der Stand bei Klaus Jasula?
Auch nicht viel auch, besser. Ja. Also vielleicht eher Rückspiel. Ich habe ja Uwe Koschner nach dem Spiel gefragt. Er sagte, er sei eher skeptisch bei allen dreien. Also bei Bübari würde ich ausschließen, wie ich hörte, hat er sich einen Muskelbündelriss zugezogen nach dem Saarbrücken-Spiel. Das sind jetzt gerade mal 3 Wochen. Also für so eine Verletzung in der Regel 6 bis 8 Wochen eigentlich unmöglich. Lukas Brumme, Außenbandriss. Da gibt es auch eher die Hoffnung, dass es vielleicht zum Rückspiel schaffen kann, wenn überhaupt. Also auch da braucht man eigentlich 2 bis 3 Wochen, ist aber nicht komplett ausgeschlossen. Und Klaus Jasula, ja, hatte auch einen Bänderriss bei diesem Trainingsunfall. Hofft man vielleicht auch, aber ja, man hat es nicht so richtig in der Hand. Ne? Also man muss da wirklich warten, wie so die Schmerzreaktion ausfällt. Aber Fakt ist, Gianluca Zwajkowski hat es bisher echt gut gemacht. Leider hat er momentan nur Power für 60 Minuten. Das hat auch nichts mit mangelndem Trainingsfleiß zu tun. Ganz im Gegenteil, der hat 2 Jahre einfach nicht gespielt, der Junge. So. Und diese Härte, die holst du dir eben nur über Matchpraxis. Und das ist natürlich auch viel verlangt jetzt von ihm. Ne? Jetzt wird er in der Crunch-Time reingeworfen von Anfang an. Aber da ist mir nicht so Angst und Bange. Ich finde, Zwajkowski hat es gut gemacht. Du kannst immer noch einen Reisig reinwerfen. Also da ist Essen, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Schwerwiegender sind die Ausfälle auf der linken Seite.
Das ist, du hast 3 Stammspieler, die dir wegbrechen. Plus die Frage jetzt, Mizuta war auch wieder völlig ausgepumpt am Ende von Ulm, als er raus musste. Zwajkowski nur für 60 Minuten. Ob du jetzt wirklich auch die Kraft hast, diese 2 Spiele nochmal durchzustehen. Ich glaube ja, weil du wirst jetzt einfach von der Euphorie getragen, auch am Freitag erstmal. Und ansonsten muss RWE über diese Hafenstraßentugenden jetzt eben kommen. Ich habe gestern, glaube ich, auch geschrieben, dass diese Mannschaft so viele Widerstände getrotzt hat. Die ist so oft nach Rückschlägen wiedergekommen. Und das hat sie in diesem Jahr ausgezeichnet. Sie haben nicht diese individuelle Klasse wie Fürth mit Futkoi, mit Regota. Deshalb, ne, wir haben jetzt so eine 11 des Jahres gemacht in der dritten Liga, waren auch jetzt nicht so viele Essener, die zur Debatte standen, weil du einfach krasse Unterschiedsspieler hast. Schröers, Gindorf, Wiese Engelhardt aus Cottbus im Sturm, Cigerzi und Tar auf der 10 und da kommen auch Mizuta, Jansen und so, hat's nicht ran und da merkst du einfach, diese individuelle Qualität hat RWE oft gehabt, um Spiele gegen mittlere Mannschaften oder gegen aus dem unteren Bereich zu gewinnen und zu drehen. Aber diese ganz krasse Qualität, die andere teilweise haben als Einzelspieler, haben sie noch nicht. Und deshalb wird es nur über das Kollektiv gehen, dass du jetzt da einfach das zeigst, was sich die ganze Saison ausgezeichnet hat, dass die Mannschaft zusammensteht mit den Fans zusammen, dass sie Widerstände trotz, dass sie einfach als Einheit vorweg geht. Und das muss sie in die Waagschale werfen.
Für euch ein Vor- oder Nachteil, erst im Rückspiel das oder schon im Hinspiel das Heimspiel zu haben, so rum, und nicht dann im Ende alles entscheidenden Spiel? Oder?
Schon eher ein Nachteil. Das macht man ja, weil die Essener einen Tag mehr Pause haben.
Genau.
Hat der Kollege Christian Brausch gerade erläutert im Vorgespräch. Die Fürther haben ja am Sonntag gespielt und die Essener am Samstag und deswegen haben die dann das Heimrecht im Rückspiel. Halte ich natürlich für einen Nachteil für Rot-Weiß Essen, weil wenn es dann eben unentschieden spielt, dann findet die Verlängerung in Fürth statt. So. Und also klar, muss man gucken. Man muss auf jeden Fall eine Hafenstraße vorlegen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden, wenn sie da mit einer Niederlage nach Fürth reisen. Dafür sind die Fürther einfach so im Konterspiel zu stark. Die ganze Wucht der Hafenstraße mitnehmen, vorlegen, möglichst gewinnen das Spiel und dann ist natürlich alles drin. In Fürth ist jetzt auch nicht so, dass das Riesenstadion, also so eine große Wucht können die jetzt auch nicht entwickeln. Das ist jetzt nicht Fortuna Düsseldorf mit 50.000 oder so oder Braunschweig. Da werden
ja auch 1-2 Essener mitreisen.
Da werden 1-2 Essener mitreisen, wie ich hörte, nur 2.000. Aber mal gucken, vielleicht sind die auch sehr einfallsreich wieder und besorgen sich mehr Tickets für dieses Spiel. Aber da könnten natürlich auch wahrscheinlich auch 10.000 mitfahren. Aber ja, wahrscheinlich werden es offiziell nicht mehr als 2.000 werden. Aber ich bin mir sicher, die werden da wieder ordentlich Radau machen.
Ja.
Wichtig war es dabei, diesmal, Das heißt,
Videobeweis.
Fehlentscheidungen können korrigiert werden. Essen hat ja nach Cottbus sich zum ersten Mal auch darüber beschwert, dass es 19 Entscheidungen gab, die gegen RWE ausgefallen sind.
Ich glaube, wenn man sich die gesamte Drittligasaison anguckt, wird man wahrscheinlich bei jeder Mannschaft
sehr viele, es waren sehr viele kuriose Situationen dabei. Und deshalb wichtig, dass einfach jetzt in so einem entscheidenden Spiel auch da Torlinientechnologie und Videobeweis dabei sind, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel.
Ja, wir freuen uns drauf. Ihr bestimmt auch. Wir höchstwahrscheinlich treffen wir uns dann schon am Wochenende zur nächsten Folge. RWE spielt ja dann am Freitagabend an der Hafenstraße, bevor Dienstag dann das Rückspiel in Fürth ansteht. Ja, wir sind gespannt, was da noch so kommt, wo die Reise hingeht in der nächsten Saison für Rot-Weiß Essen. Wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall bei der nächsten Folge erstmal mit am Start seid. Es bleibt spannend. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.